Ich möchte uns alle ganz herzlich begrüßen, auch in dieser Morgenstunde. Der Herr hat uns wieder einen neuen Tag der Gnade geschenkt, hat die Sonne aufgehen lassen. Und das ist für uns immer wiederum auch ein Grund, dem Herrn auch die Ehre zu geben, ihm loben und auch zu preisen, aber auch immer wiederum mit diesem lernenden Herzen auch aufstehen und immer sich fragen, was möchte Gott mir heute auch durch sein Wort auch sagen. Und wir wollen uns heute Morgen mit dem Menschsein beschäftigen. Wir wollen uns als Menschen besser kennenlernen oder besser gesagt auch den Plan Gottes mit uns Menschen besser auch verstehen. Und ich möchte mit der Hilfe des Herrn heute, wie man so bildlich sagt, wirklich so diese große Linien unseres Lebens auch aufzeigen. In Hiob lesen wir einen Vers, in Hiob 7, Vers 17. Da wird die Frage gestellt, was ist der Mensch, dass du ihn so groß achtest und dich um ihn kümmerst? Was ist der Mensch? Das soll jetzt auch der Gedanke, das Thema auch für heute Morgen sein. Und ich habe eine Beschreibung des Menschen uns mitgebracht, das mich persönlich irgendwie berührt auch hat. Und ich möchte uns einige Sätze dazu jetzt auch vorlesen. Der Mensch ist ein wundervolles, unvorstellbar kompliziertes Wesen. Seine Daten ganz nüchtern. Eine vom Gehirn zentral geschaltete chemische Fabrik, Elektrowerk, Klima- und Kläranlage, Denkcomputer mit Luxusausstattung, Liebe und Hass. Ein Wesen, dessen Organismus sich über Jahrzehnte selbst am Leben erhält und durch ständige Selbstkontrollen dafür sorgt, dass es nahezu reibungslos funktioniert. Zusammensetzung: 100 Billionen mikroskopisch kleine Einzelteile, fantastisch aufeinander abgestimmt und eingespielt. In gesundem Zustand können sie sich auch ständig erneuern und sogar selbst reparieren. In Gang gehalten wird dieses Wunderwerk von einer faustgroßen Pumpe, dem Herzen, das 100.000 Mal am Tag schlägt und in 5 Litern Blut die Nährstoffe durch den Körper schickt. Aus täglich 20.000 Litern Atemluft holen sich die Lungen den notwendigen Sauerstoff. Abgase werden ausgeatmet. Normale Betriebstemperatur 37 Grad Celsius, aber leider verschleißanfällig. Sehr treffend mit einigen Fakten das Menschsein beschrieben. In unserer Gesellschaft wird die Evolutionstheorie von Charles Darwin aus dem 19. Jahrhundert gelehrt. Und sie besagt, dass sich kleine Aminosäuren sich zu kleinen Molekülen auch zusammengefunden haben und durch diese chemische und auch nachher durch die biologische Evolution seien in den darauffolgenden Jahrmillionen andere Wesen, Lebewesen entstanden und schlussendlich auch der Mensch. Nun, die Evolutionstheorie, sie versucht, den Menschen eben ohne Gott auch zu beschreiben, die Entstehung des Lebens so zu beschreiben und Gott, den Schöpfer, aus dieser Sache völlig beiseite auch zu schieben. Und diese Theorie, sie setzt voraus, dass sich leblose Materie von selbst aktiv wird, ja, und dass sie durch Zufall zu höheren Ordnungen sich auch entwickelt. Und diese Theorie, sie wird allgemein an den Schulen, an den Universitäten als wissenschaftliche Erkenntnis auch dargestellt und auch gelehrt. Aber tatsächlich ist es ja nur eine Theorie, wie der Name es ja schon auch sagt, Evolutionstheorie, die bisher nicht bewiesen wurde. Und vielmehr müssen wir eigentlich offen sagen, dass der Gedanke der Evolutionstheorie, das ist keine naturwissenschaftliche Theorie, sondern es ist eine Ideologie. Es ist eine Weltanschauung, die Gott den Schöpfer völlig außer Acht lässt. Und wir haben schon die Verse aus in dem Einleitungswort aus Psalm 139 auch gelesen. Und dort haben wir ja gehört, wie wunderbar Gott den Menschen auch im Mutterleibe schafft. Und es ist wirklich ein Wunderwerk, können wir sagen. Ja? Wie aus zwei Zellen ein ganzer Mensch funktioniert. Und eben mit der Beschreibung, wie ich das eingangs auch gelesen habe. Und wisst ihr, der Mensch, er ist eben keine Laune der Natur, sondern der Mensch, er ist die Schöpfung Gottes. Er ist die Krönung, können wir sagen, auch der Gottesschöpfung. Und es ist ja so interessant, dass wir als Menschen versuchen, ja uns selber irgendwie zu erklären. Und es ist einerseits ja natürlich, ja, dass der Mensch gewisse Antworten auf Fragen auch haben möchte. Nur aber wenn der Mensch, ich sag mal, eigene Theorien aufstellt, so wird es immer zu falschen Schlussfolgerungen doch auch führen. Und es ist doch absolut vernünftig, dass wir in diesen Dingen wirklich uns zu Gott, dem Schöpfer, auch wenden und ihn zu uns auch in dieser Hinsicht sprechen lassen. Und so wollen wir auch heute Morgen uns wiederum auch dem Wort zuwenden und den Gedanken so nach und nach auch aufbauen. Was wir von den ersten Versen aus den ersten Kapiteln der Bibel lesen, entnehmen können, dass Gott absolut planmäßig auch in seiner Schöpfung vorgeht. Und zum einen wollen wir jetzt in 1. Mose 1 reingehen und hier die Verse 9 bis 13 lesen. 1. Mose 1 von Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter den Himmel an einem Ort, dass das Trockene sichtbar werde, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt und fruchtbare Bäume auf der Erde, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und es geschah so. Und die Erde ließ Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt, jedes nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da wurde aus Abend und Morgen der dritte Tag. Nun, an dem dritten Schöpfungstag hat Gott die Pflanzenwelt geschaffen. Und wir können hier zwei eigentlich Punkte auch schon entnehmen. Zum einen, die Pflanzenwelt, sie ist ja materiell oder physisch. Ja? Wir können sie anfassen. Und zum einen ist oder haben die Pflanzen einen Körper und, wie wir auch gelesen haben, dass dieser Körper, der wurde von der Erde auch geschaffen. Und das wollen wir einfach so jetzt im Hinterkopf auch behalten und gehen jetzt zu dem nächsten Schritt, wie Gott auch die Tierwelt schafft. Und das lesen wir im gleichen Kapitel in dem 24. Vers. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen hervor, jedes nach seiner Art, Vieh, Kriechtiere und Wildtiere der Erde, jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Was unterscheidet jetzt das Tier von der Pflanzenwelt? Wir müssen hier wiederum sagen, die Tiere haben einen Körper, genauso wie die Pflanzen. Die Tiere sind auch aus der Erde, von der Erde auch geschaffen. Denn wir haben ja gelesen, die Erde bringe lebendige Wesen hervor. Aber jetzt kommt etwas dazu. Was haben die Tiere, was Pflanzen nicht haben? Sie haben einen Blutkreislauf. Das haben die Pflanzen nicht. Nun kommen wir aber zu der Krönung, zu der Schaffung auch des Menschen. Gleiches Kapitel, Vers 26, der erste Teil. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und dann in dem zweiten Kapitel, siebter Vers. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Erdboden und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Was unterscheidet jetzt den Menschen von den Pflanzen, von den Tieren? So müssen wir genauso sagen. Der Mensch, der hat einen Körper, etwas Sichtbares, Materielles. Der Mensch wurde genauso aus der Erde auch geschaffen. Dann hat er genauso einen Blutkreislauf. Und jetzt kommt aber etwas hinzu, was wir hier gelesen haben, dass Gott den Atem des Lebens auch dem Menschen gegeben hat. Das heißt, der Körper oder der Mensch hat nicht nur einen sichtbaren Körper, sondern Gott hat ihn ausgestattet mit einem Willen. Er hat ihm die Vernunft gegeben, dass er mögliche Entscheidungen auch treffen soll. Er hat ihm Fähigkeiten gegeben, weil wir haben ja gelesen, lass uns den Menschen schaffen nach dem Ebenbilde Gottes auch. Und so sind die Fähigkeiten Gottes, ja, die wir in der Bibel haben, die finden wir in vielen Teilen auch bei uns Menschen. Und das ist auch eine Fähigkeit, auch geistige Arbeit zu verrichten. Auch etwas Neues, ja, zu erschaffen, zu entwickeln. Gott hat den Menschen auch Aufgaben übertragen. Er soll sich die Erde untertan machen und wir lesen 1. Mose 1, Vers 28 und er soll über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmel und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden auch herrschen. Und Gott hat den Menschen auch seinen Atem, etwas Göttliches auch hineingelegt, das heißt eine lebendige Seele. Und zu all dem lebt der Mensch nicht einfach so auf dieser Erde, sondern er muss für sein Leben auch Verantwortung übernehmen. Da möchte ich aus 2. Korinther 5, Vers 10 zitieren. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat im Leib, sei es gut oder böse. Nun soweit die sehr bekannten, denke ich, auch Gedanken. Aber jetzt wollen wir etwas hier auch in die Tiefe auch reingehen und uns fragen, auch aus der Schrift, wie viele, wenn ich so sagen darf, wie viele Bestandteile hat eigentlich der Mensch? Nun, jeder von uns wird übereinstimmen, dass wir einen physischen Körper haben. Das ist so der eine Bestandteil. Und die meisten Menschen, ob Christen, an Gott gläubig, an den Schöpfergott oder auch andere Menschen, die Gott verleugnen, sie erkennen doch an, dass es etwas im Menschen innen ist. Und in so manchen Gesprächen, manchmal können das die Leute nicht so richtig beschreiben, weil sie nicht eben Kenntnis auch der Bibel haben, aber sie sagen, es ist schon so, dass etwas gibt, ja, in dem Universum, wo wir uns irgendwie verantworten müssen. Also ist etwas in uns drin, wo wir eine gewisse moralische Verpflichtung haben, eine moralische auch Verantwortung in uns auch tragen. Aber es gibt durchaus auch noch andere Gedanken, und zwar, dass manche, und wir werden gleich noch etwas in die Details auch reingehen, dass manche unterscheiden nicht nur den Körper und die Seele, die von Gott gegeben ist und sich vor Gott ja verantworten muss, sondern sie sagen, der Mensch, der hat auch noch den Geist. Und somit wird eine Dreiteilung gemacht. Körper, Seele und auch Geist. Und man schreibt eigentlich der Seele mehr zu den Verstand, dass das zur Seele gehört, seine Emotionen und auch seinen Willen. Und man zitiert unter anderem auf 5. Mose 12, Vers 23. Da heißt es so, 5. Mose 12, Vers 23, nur halte daran fest, dass du das Blut nicht isst, denn das Blut ist die Seele, darum sollst du nicht die Seele mit dem Fleisch auch essen. Also, man geht davon aus, das Blut ist eben ja, der unsichtbare Teil auch des Körpers. Und der Unterschied, wie wir vorhin ja schon herausgearbeitet haben, zwischen der Pflanze und dem Tier, beide haben ja den Körper, aber die Tiere haben ja einen Blutkreislauf. Und darum stützt man sich hier auch auf diesen Vers und sagt, wenn Blut eigentlich die Seele ist, dann bedeutet es, dass Tiere auch eine Seele haben. Man tut dann aber doch einschränken, dass man sagt, ja, aber diese Seele, sie verantwortet sich nicht vor Gott. Ja, und wir haben aber so viele Stellen, Bibelstellen, wo es eindeutig gesprochen wird, dass unsere Seele sich ja vor Gott auch verantworten, auch tut. Nun in diesem Vers, 5. Mose 12, Vers 23, nur halte daran fest, dass du das Blut nicht isst, denn das Blut ist die Seele. Hier ist eigentlich mehr der Gedanke, hier ist ja das Leben gemeint. Ja? Blut, das Leben auch, und manche Übersetzer übersetzen eben halt hier anstatt Leben auch mit Seele. Nun, wir wollen, bevor wir jetzt hier nochmal etwas weiter auch in den Gedanken eintauchen, wollen wir eins aber für uns, oder was heißt für uns, was die Schrift ganz eindeutig auch lehrt, wenn wir auch von verschiedenen Seiten vielleicht den Menschen betrachten, so lehrt die Bibel, dass der Mensch in ganzes Wesen ist. Und wir es nicht in gewisser Weise in Einzelteile irgendwie zerlegen auch können. Ja? Denn wir haben ja in 1. Mose 2, Vers 7 auch gelesen, als Gott den Menschen schuf, blies er eben den Atem, oder wie andere Übersetzungen sagen, den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, der Mensch an sich, er ist eine Einheit von einem äußeren Menschen und auch einem inneren Menschen. Und wir können das Ganze nicht irgendwie völlig separat betrachten, ja, sondern wenn eben das Leben, ja, ich sag mal die Seele im Körper nicht mehr da ist, was bleibt dann von dem Menschen? Er ist tot, ja? Er funktioniert nicht mehr. Und so können wir das Ganze auch ja umgekehrt auch sagen, hier auf der Erde, ein Mensch ohne Körper ist auch nicht ein Mensch. Ja? Und somit hängt das eine mit dem anderen ganz, ganz stark auch zusammen. Und doch gibt es einige Schriftstellen, warum Menschen eben auf diese Dreiteilung auch kommen, weil wir in der Bibel durchaus Bibelstellen haben, wo einerseits von der Seele des Menschen die Rede ist, aber auch von dem Geist die Rede ist. Und es ist auch so interessant, wir werden heute so einige Gedanken auch anführen, hören, die wir vielleicht öfters mal auf Beerdigungen hören. Aber es ist wichtig, einfach die ganzen Zusammenhänge betrachten und das Menschsein als Ganzes auch sehen. Und wenn wir von dem Tod, von dem Heimgang eines Menschen auch sprechen, was sagen wir dann? Geht seine Seele jetzt zu Gott oder geht der Geist auch zu Gott? Ja, und so ist das eine falsch, ist das eine richtig? Wir wollen jetzt einfach mal hier auch in die Tiefe auch reingehen. Wir sehen zum einen, dass in der Schrift, wenn wir das Ganze sehen, beide Begriffe, Seele und Geist, irgendwie austauschbar auch sind. Und wir nicht das Ganze irgendwie auch trennen können. Es gibt für die Seele jetzt im Hebräischen, wird es übersetzt oder ist das Wort Nefesh, und im Griechischen steht das Wort Psyche. Also die Psychologie, ja, das Wort, was wir ja, denke ich, alle schon kennen, die Psyche des Menschen, das meint die Seele auch. Und dann ist eben der Geist, im Hebräischen ist es das Wort Ruach oder im Griechischen auch das Wort Pneuma auch übersetzt. Und wir haben einige Verse. Ich möchte uns zum Beispiel Johannes 12, Vers 27 zitieren. Da heißt es so: Jetzt ist meine Seele betrübt, sagt Jesus. Und ein Kapitel weiter heißt es so in Johannes 13, Vers 21, dass Jesus im Geist betrübt war. Also einmal wird von Jesus gesprochen, dass er seine Seele betrübt war und dann, dass sein Geist betrübt war. In Lukas 1, Vers 46 bis 47 lesen wir von Maria, der Mutter Jesu, auch: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. So, hier kann man sagen, genau der gleiche Gedanke. Ja, eine Freude, die zum Ausdruck bringt, aber es werden zwei Wörter tatsächlich auch hier benutzt. Einmal Seele und auch Geist. Und nun wollen wir zu dem Gedanke auch kommen, wenn ein Mensch von dieser Erde geht, was geht nun zu Gott? Ist es die Seele, ist es der Geist? Wir lesen zum Beispiel von Rahel in 1. Mose 35, Vers 18, dass ihre Seele ausging, nach der Elberfelder Übersetzung. Elia erbittet, als er über das tote Kind auch betet, dass die Seele des toten Kindes wieder in das Kind zurückkehren möchte. 1. Könige 17, Vers 21. Im Neuen Testament kennen wir zum Beispiel die Beschreibung von diesem reichen Narren auch. Und da heißt es so in Lukas 12, Vers 20: In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Aber andererseits wird der Tod manchmal auch als die Rückkehr des Geistes zu Gott auch betrachtet. Wir haben zum Beispiel in Psalm 31, Vers 6, und diese Schriftstelle: In deine Hand befehle ich meinen Geist. Genau diese Stelle zitiert Jesus auch bei seinem Sterben. Ja, in deine Hand befehle ich meinen Geist, Lukas 23, Vers 46. In Prediger 12, Vers 7 heißt es so, dass der Geist zurück zu Gott geht, den ihm Gott gegeben auch hat. Und dann haben wir auch noch in Johannes 19, Vers 30 die Aussage des Herrn Jesus und er neigte den Kopf und übergab den Geist. Von Stephanus wird in ähnlicher Weise auch berichtet, wie er gebetet auch hat: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und so können wir sagen, in der Schrift haben wir solche Schriftstellen und auch solche, die einerseits ansprechen die Seele, die zu Gott geht, aber auch den Geist. Und so gelangen wir eigentlich auch zu der Schlussfolgerung, dass es auch austauschbar ist, der Begriff. Und dieses Trennen, Sezieren sozusagen in drei Teile auch nicht nötig auch ist. Zum einen, wenn wir auch nochmal eine andere Seite des Menschen betrachten, und zwar, dass eigentlich durch die ganze Bibel hindurch Gott noch auf ein Körperglied, auf ein ganz, ganz wichtiges des Menschen auch zu sprechen kommt, und zwar immer auf das Herz des Menschen. Und jetzt nicht von der physiologischen, von der körperlichen Seite hin, sondern von der geistlichen Seite auch hin. Matthäus 15, hier die Verse 19 bis 20, Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen auch verunreinigen. Gott kommt es wirklich darauf an, wie das Herz des Menschen ist. Und was können wir hier entnehmen? Dass das Herz sozusagen, das ist das Innere, wir können sagen, das eigene Ich des Menschen, ja, vielleicht auch so beschreiben. Und der Mensch, er möchte ja selber sein Leben gestalten, nach seinem eigenen Willen auch leben. Er lebt in Auflehnung gegen Gott und genau das möchte Gott sozusagen verändern und aus dem Menschen eine neue Kreatur auch schaffen. Also hier auf Erden können wir sagen, der Mensch, er ist ein Ganzes. Es gibt, wie mit allem, wenn wir so in die Tiefe, es gibt eigentlich, wie soll ich sagen, eine grundsätzliche Beobachtung aus dem Leben. Menschen, die, und lasst uns da wirklich technische Dinge auch nehmen, praktische Dinge des Lebens, Menschen, die sich nur an der Oberfläche auskennen, die sagen in vielen Dingen, ich verstehe alles. Ich verstehe, ah, das funktioniert so und so. Wenn man wirklich anfängt, in die Tiefe reinzugehen, dann merkt man auf einmal, ich verstehe doch nicht alles. Beziehungsweise man kommt zu dem Punkt, dass man an sich selber dann anfängt, irgendwie zu zweifeln, dass man sagt, ja, Moment mal, jetzt diese Zusammenhänge habe ich überhaupt noch nicht bedacht, ja? Und wie ist es damit, ja? Wir benutzen alle das Smartphone und sagen, wir können dieses Gerät beherrschen. Das sagen ja die meisten oder in großen Teilen zumindest. Aber ich habe eine Aussage gehört, die hat mich, wie soll ich sagen, sehr geerdet. Da hat ein Wissenschaftler gesagt, es gibt keinen einzigen Menschen auf der Erde, der die Funktionen des Smartphones von Anfang bis Ende erklären kann. Und ich dachte, ist das eine steile Aussage? Weil er sagt, es sind über 1000, glaube ich, 1000 verschiedene, in dem Sinne wie Komponenten, verschiedene Zusammenhänge. Und Menschen kennen sich auf dem einen Gebiet aus, die anderen auf dem anderen. Aber wirklich alles, von Anfang bis Ende, das kann kein einziger Mensch. Und das ist schon sehr interessant. Ja? Das heißt, wenn wir uns oberflächlich mit Dingen beschäftigen, dann sagen wir, ich kapiere das schon. Ich weiß, um was es geht. Aber je tiefer wir reingehen in die Dinge, dann kommen Fragen, dann werden wir vielleicht unsicher. Und das ist auch völlig normal. Ja? Das ist völlig normal so. Und meine Lieben, genauso ist es auch auf dem geistlichen Gebiet. Wenn wir Dinge oberflächlich betrachten, dann können wir sehr schnell zu dem Punkt kommen, ja klar, versteht doch alles. Aber je tiefer wir reingehen, je mehr wir sozusagen graben, desto mehr kommen manchmal auch Fragen auf, wo wir sagen, Mensch, wie ist es hier oder wie ist es auch da? Das heißt, dieser Gedanke, dass manche Menschen diese Dreiteilung auch sehen in den Menschen, wie gesagt, es gibt Schriftstellen so oder so, die ist an sich überhaupt nicht, wie soll ich sagen, verwerflich oder sündig. Es ist ja nur immer so, dass wir schauen müssen, welche Folgen hat vielleicht meine Überzeugung. Und hier kann es zum Beispiel auch so sein, dass man sagt, eben durch die Dreiteilung, wir haben den Körper, wir haben die Seele, ja, das ist der Wille, das ist der Verstand des Menschen und dann ist eben auch der Geist. Und der Geist, der wird ja tatsächlich durch Gott auch erneuert, ja, ein Mensch, der eine lebendige Beziehung mit Christus hat, so, der hat einen neuen Geist. Und dann kann man auch, weil ich so eine Aussage mal so gehört habe in die Richtung, kann man auch dann, ich sage mal, das Menschsein so erklären, dass man sagt, ja, die Sünde, wir sind zwar in Christus, aber die Sünde lebt ja in uns. Und das bin nicht ich, das ist sozusagen mein Geist, der ist in Christo, aber der Körper sündigt. Und man könnte so zu dem Schluss kommen, naja, ich kann ja nichts dafür, das ist ja der Körper. Ja? Und man tut den Körper irgendwie so negativ auch dann darstellen. Aber meine Lieben, das können wir so nicht trennen, ja? Auf diese Art. Das heißt, die Taten, die der Körper ausübt, wenn er vielleicht eine Lüge ausspricht, das wird ja alles gesteuert über den inneren Menschen. Er gibt sozusagen Einverständnis, er stimmt überein. Ja? Und dann erst aus den Gedanken kommen nachher Entscheidungen. Die Entscheidungen führen nachher tatsächlich auch zu Taten. Und darum ist es immer wichtig, wenn wir gewisse Dinge auch betrachten und vielleicht auch unterschiedlich manchmal sehen, es gibt ja den Begriff, ja, sind es heilsrelevante Lehren oder nicht heilsrelevante Lehren? Es ist tatsächlich so. Also heilsrelevante Lehren, Verständnis, das wäre das Evangelium. Ja? Wenn wir Christus falsch verstehen oder falsch lehren, dann wird es uns sozusagen nicht zum Ziel bringen. Aber wir können auch über nicht heilsrelevante Lehren, will ich so sagen, wo wir sagen, ja, vielleicht ist so oder so, ob jetzt der Mensch eine Zweiteilung oder Dreiteilung ist, das ist nicht heilsrelevant. Nun müssen wir immer aufpassen, welche Schlussfolgerungen wir allgemein daraus auch ziehen. Und das ist egal mit was, ja. Wir müssen immer schauen, dass wir nicht einseitig auch in unseren Argumenten auch werden. Das heißt, hier auf Erden ist der Mensch wirklich ein Ganzes. Er hat den Körper, aber er hat auch den inneren Menschen und das Ganze wirkt ganz, ganz eng auch miteinander. Aber wir kommen an einen Zeitpunkt, wenn wir von dieser Erde dann auch scheiden werden und unser Körper hier bleibt, dann lesen wir doch, dass der Mensch sich vor Gott verantworten muss. Und wer wird sich dort verantworten vor Gott? Nicht mehr unser Körper, ja? Weil der wird hier auf der Erde bleiben. Aber die Seele sozusagen, das, was Gott uns gegeben hat, sie hat alle Kenntnis sozusagen dessen, was im Körper geschehen ist zu den Lebzeiten. Weil die Seele sich dann auch vor Gott eben verantworten auch muss. Und nun möchte ich jetzt auf dieser Ebene erstens auch den Gedanke des Menschseins auf der Ebene des Körpers auch weiter aufführen. Und zwar zuerst die Vergänglichkeit des Menschen auch betrachten. Wir haben ja gehört schon und es ist allgemein bekannt, dass der menschliche Körper circa mit 25 Jahren anfängt abzubauen. Es ist ein ganz langsamer Prozess, der hier stattfindet. aber es findet ein gewisser Abbau auch statt. Im Psalm 90, Vers 10 wird uns nochmal ein gewisser Einblick gegeben. Im Psalm Mose, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Das heißt, Gott hat dem Menschen eine gewisse Anzahl von Jahren hier auf Erden gegeben, dem einen etwas mehr, dem anderen etwas weniger. Und dann sagt uns die Schrift schon in dem dritten Kapitel von 1. Mose, Vers 19, wo Gott dann zu Adam auch sprach, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von der Erde, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und sollst wieder zu Staub werden. Das heißt, der Mensch, er wurde aus der Erde geschaffen und er wird wieder zur Erde. Und es ist jetzt sehr ernüchternd, was ich uns sage, aber der menschliche Körper, der gestorben ist, der wird ja in den Sarg gelegt, wird in die Erde hinein versenkt, dann wird der Erde wieder drüber gemacht. Und der menschliche Körper, der ist ungefähr zwischen 10 bis 20 Jahren eigentlich zersetzt. Es kommt auf die Bodenbeschaffenheit an, ja, wo es ein bisschen auch länger auch dauern kann. Und zumindest bei uns in Pforzheim ist die Ruhezeit eines Grabes auf 25 Jahre so festgelegt, in der Regel. Ja. Und was bedeutet, nach 25 Jahren wird an dieser Stelle irgendwie für einen anderen Menschen freigemacht. Das heißt, von unserem Menschsein, von unserem Körper, da bleibt wirklich nicht viel ja übrig. Nun kommen wir zu dem weiteren Gedanken. Wenn der Mensch stirbt, dann geht ja die Seele, der innere Mensch sozusagen, er geht ja wieder zu dem Schöpfer. Und hier taucht dann die Frage wahrscheinlich auf, wenn wir uns hier wieder in die Tiefe begeben, ja, wie ist das? Wir wissen ja, dass der Mensch sich am jüngsten Tag vor Gott verantworten muss. Aber was passiert jetzt in dieser Zwischenzeit? Wo sind eigentlich dann die Seelen auch der Menschen? An welchem Ort sind die Verstorbenen, da das Endgericht ja noch vor uns auch liegt? Offenbarung 20, Vers 12, lesen wir Folgendes. Dann sah ich die Toten klein und groß vor Gott stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Vers 15 noch. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee auch geworfen. Das heißt, jeder Mensch muss sich einmal vor Gott auch verantworten. Und wir lesen einmal von dem Buch des Lebens, wo Menschen eingetragen werden, die eben Gott als den Schöpfer, als den Retter, als den Heiland persönlich auch angenommen auch haben. Und dann werden noch Bücher aufgetan, steht hier, wo alle unsere Werke auch aufgezeichnet sind. Die guten, die schlechten, alles wird sozusagen von Anfang unseres Lebens auch dort eingeschrieben. Und wir wissen, weil wir auch diese Betrachtungsserie über den Galaterbrief auch machen, über die Gnade, dass der Mensch, er wird ja nur, also er verdient sich ja nicht die Erlösung, er verdient sich ja nicht den Himmel, das ist ja nur allein Gnade, das Gott ihm gibt. Also Gott hat von seiner Seite alles getan und der Mensch, er muss es im Glauben annehmen. Es ist so. Aber auch wenn wir weiter hier auf Erden leben, dann brauchen wir trotzdem die Gnade Gottes, dass wir eben ja, ein Überwinderleben führen können, dass wir ein Leben zur Ehre Gottes führen können. Wir brauchen die Gnade tagtäglich. Das ist so völlig natürlich, das gehört sozusagen dazu. Und trotzdem ist es so, dass wir am Ende der Tage auch nach unseren Werken gerichtet werden. Was meint es damit? Wir können hier nicht einfach sagen, ich bin in Christus, ja, ich habe Gnade erlangt, aber dann tue ich Werke, die im Prinzip nicht dem Status eines Kindergottes entspricht. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und wisst ihr, all die Werke, die wir getan haben, auch vor unserer Bekehrung, die eben böse, die schlecht auch waren, wird Gott sie uns dann anrechnen, wenn wir ja, Kinder Gottes auch bleiben? In keinster Weise, weil er wird sagen, all das ist ja vergeben, ja? All das liegt ja dahinter. Also Jesus Christus, er wird uns rechtfertigen vor Gott, weil wir in der richtigen Beziehung zu ihm stehen. Und trotzdem ist es so, dass die Werke auch hier erwähnt werden. Das heißt, wir können das Ganze nicht trennen. Auf das möchte ich eigentlich hinaus, dass wir nicht einseitig bloß das Ganze auch betrachten dürfen, ja, sondern das Ganze gehört auch zusammen. Und wir kommen nochmal zu dem Gedanken, ja, wenn wir uns vor Gott verantworten müssen, wo wird eigentlich oder wo kommt jetzt die Seele hin? Und wir haben auch da in der Schrift einmal das Wort im Hebräischen heißt es Sheol oder im Griechischen auch Hades. Und zwar, das sind Bezeichnungen für den Aufenthalt der Seele eben bis zu dem Endgericht. Und das meint aber nicht die eigentliche Hölle. Da komme ich gleich noch dazu. Und zwar aus Lukas 16, Vers 23 wird uns beschrieben, als er nun im Totenreich seine Augen aufschlug und in Qualen war, sah er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Und wenn wir weiter da reingehen in diese Schriftstelle, dann beschreibt er, dass eine große Kluft zwischen ihm und auch Abraham auch ist. Das heißt, es ist ein gewisser Ort für die Seelen auch vorbereitet, wo sie eben bis zum Endgericht auch verweilen. Und wir lesen dann aber von der eigentlichen Hölle, die ja sozusagen der Ort sein wird, wo die Menschen und die Seelen der Menschen ja nach dem Endgericht auch sein werden. Das wird eben mit einem anderen Wort auch übersetzt, und zwar ist es Gehenna und stammt von dem Wort Gehinnom oder Tal Hinnom. Und das ist, wenn wir Bibelleser auch hier sind, eigentlich der Ausdruck, wo wir finden, wo die Israeliten ihre Kinder dem Götzen Moloch geopfert haben. Und dieser schreckliche Wort, ja, benutzt die Bibel tatsächlich, um die Hölle zu beschreiben, also diesen Ort ewigen auch Verdammnis. Und ist noch jetzt etwas Interessantes, dass wir ja jetzt betrachtet haben, der Körper, der ist ja verwest in der Erde, die Seele, die ist an diesem Zwischenort, wenn ich so sagen auch darf. Aber dann berichtet die Bibel sehr klar und deutlich, dass ein jeder Einzelne von uns einmal auferstehen wird. Das ist für mich so ein wunderbarer Gedanke. Lass uns mal die Worte des Herrn Jesus aus Johannes 5, Vers 28 bis 29 betrachten, Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorkommen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und dieser Gedanke, dass Menschen aus den Gräbern aufstehen werden, wir haben ja betrachtet, ja, der Mensch an sich, wie er den Körper hatte, er ist nicht mehr da. Und Apostel Paulus, er geht auf diesen Gedanken noch ein und da möchte ich aus 1. Korinther 15 ab Vers 35 auch lesen und hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Aber wird mit jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussiehst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du siehst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Entsprechend verhält er sich mit der Auferstehung der Toten. Das heißt, jeder von uns wird einmal dieses Wunder der Auferstehung erleben. Aber wir werden einen neuen, einen verwandelten Leib, einen verwandelten Körper dann auch bekommen. Und nun komme ich zu dem zweiten Teil meiner Ansprache und möchte sozusagen jetzt wieder fast bei Anfang anfangen, weil jetzt haben wir über das allgemeine Menschsein auch gesprochen. Und wir haben ja betrachtet, dass der Mensch sich verantworten muss vor Gott. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt aus 2. Korinther 5, Vers 10 auch hier den Vers nochmal zitieren, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat im Leib, es sei gut oder böse. Es sei gut oder böse. Und wir müssen, wenn wir wirklich uns selber kennen, wenn wir den Menschen sozusagen kennen, dann müssen wir sagen, von Natur aus kann der Mensch nichts Gutes tun. Der kann es einfach nicht. Das geht einfach nicht, weil, und da sind wir jetzt wieder beim Anfang auch der Bibel, weil Satan das erste Ehepaar Adam und Eva auch verführt hat, ja? Und diese moralische Verderbtheit, die der Menschen jetzt nun hat, die wird von einer Generation auch zur anderen auch gegeben. Und Apostel Paulus sagt im Römerbrief 5, auch Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt auch haben. Da ist keiner von uns ausgenommen. Die Sünde ist zu allen Menschen auch hindurchgedrungen. Und welche Folgen hat das? Das ist, sagen wir, das ist der geistliche Tod. Das ist die geistliche Trennung auch von Gott. Wir können auch so sagen, der Mensch lebt an seiner eigenen Bestimmung vorbei. Und zwar Gott hat ja den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft auch zu haben. Und wenn der Mensch sozusagen Gott aus seinem Leben ausklammert, von ihm nichts wissen möchte, dann lebt er an dem Ziel auch seiner Bestimmung vorbei. Bei manchen Menschen ist es eine offene Ablehnung Gottes, dass man ganz offen da auch vorgeht und sagt, es gibt keinen Gott. Manche Menschen, sie leben irgendwie für sich hin und schauen, dass sie irgendwie ja ein gutes, schönes Leben haben und tun so das Thema alles, was mit Gott, so mit diesem wirklich Bewusstsein, dass es etwas gibt, ja, wo wir Verantwortung geben auch müssen, das tun sie sozusagen einfach auf die Seite auch schieben. Aber meine Lieben, die Folgen muss der Mensch ja trotzdem auch tragen. Und zwar die Folge wird sein, wenn wir in diesem Zustand auch bleiben, das wird ja die ewige Verdammnis und schlussendlich doch auch die Hölle auch sein. Aber meine Lieben, genau da hat doch Jesus Christus angesetzt. An unserem Problem des Menschseins. Und darum ist er gekommen, wozu? Wie heißt es in Matthäus 1? Er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Das ist genau sozusagen dieser Schlüsselvers. Ja? Wenn wir jetzt auf dieser Ebene sozusagen der Seele des inneren Menschen auch befinden. Weil die Sünde in uns, ja, oder lass uns nochmal mit dem Gedanken auch sagen, dass die Sünde die Auflehnung im Herzen des Menschen auch ist. Und damit möchte Gott arbeiten. Und Gott hat dem Menschen einen freien Willen geschenkt. Und er bietet hier sozusagen den Weg des Lebens auch an, und sagt, du kannst so gehen, aber du kannst auch den anderen Weg gehen, aber du wirst bei jedem Weg auch seine Folgen auch haben. Und jemand hat mal so gesagt, es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Und das wollen wir uns jetzt wirklich merken auch. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe, die sagt, mein Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben. Und die andere Gruppe ist die, zu denen Gott sagen wird, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Du hast dich so entschieden, diesen Weg zu gehen, aber dann musst du auch die Folgen auch dessen tragen. Du hast dich bewusst gegen das Gute, gegen Gott auch entschieden. Du wolltest diese Trennung, die zwischen dir und Gott war, du wolltest sie nicht sozusagen auflösen und in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Und darum wirst du auch die Folge auch ernten. In Johannes 3, Vers 36 wird sehr schön das Ganze auch zusammengefasst. Da heißt es so, wer an den Sohn glaubt, das ist die erste Gruppe der Menschen. Wer an den Sohn glaubt, die zu Gott sagt, Herr, dein Wille geschehe. Ich nehme deinen Weg des Lebens auch an. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also der Zorn Gottes, er wird nicht nur beim Endgericht dann den Menschen treffen, sondern er bleibt auf ihm, bedeutet ja, dass dieser Zorn Gottes einerseits ja auf jedem Menschen ist, ja, weil der Mensch eben sündig ist. Und weil das so ist und weil Gott eben heilig und gerecht ist, kann er nicht anders auch empfinden. Sondern sein Zorn ruht auf jedem Menschen. Und jetzt kommt aber die andere Seite, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ja? Und er sagt, ja, die Sache ist, wie sie ist, aber ich habe für dich, lieber Mensch, den Weg vorbereitet. Und darum sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 6, Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt keinen anderen Weg, um die Verbindung mit Gott auch wiederherzustellen, als nur durch Jesus, auch Christus. Und Jesus ladet einen jeden Einzelnen von uns ein. Nicht irgendwann mal, nicht in einer Woche, nicht morgen, sondern heute diese Entscheidung zu treffen. Warum ist es so wichtig, meine Lieben? Wir haben betrachtet, dass Gott einem jeden von uns eine Grenze gesetzt hat, wo er sagt, so und jetzt soll der Geist des Menschen wieder zu ihm kommen. Und diese Anzahl von Jahren, sie ist unterschiedlich. Unterschiedlich. Gestern hat meine Frau mir noch von einem Fall erzählt, ein großer Bauunternehmer aus Österreich, der sehr bekannt ist, und von ihm ist jetzt ein Kind mit 44 Jahren auch verstorben. Menschen, wo wir sagen würden, die haben wahrscheinlich die besten Aussichten irgendwie gehabt, ja, vielleicht ein gutes Erbe gedacht zu erben oder wie auch immer, aber Gott hat hier eine Grenze mit 44 Jahren gesetzt. Und darum wissen wir nicht tatsächlich, wie lange wir auch leben werden. Und darum ladet Gott einen jeden Einzelnen von uns auch ein. Wisst ihr, ich möchte uns ermutigen mit diesem letzten Vers. Was da Jesus sagt, Johannes 6, Vers 37, alles, was mir mein Vater gibt, das wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Liebe Seele, du kennst das Menschsein. Wie wir Menschen sind, wie wir ticken, was die Folgen unseres Lebens auch sind. Und der Herr Jesus, er ladet heute ein. Und er sagt ja hier so, der wird kommen. Wer hier wirklich dieses zerrüttete Verhältnis zwischen dem Menschen und Gott in Ordnung bringen möchte, der wird kommen. Und wer zu mir kommt, eine wunderbare Zusage, den werde ich nicht hinausstoßen. Darum, meine liebe Seele, wenn Gott heute zu dir spricht, dann komm zu Jesus. Bring dein Leben in Ordnung und dann wirst du wirklich in den Stand hineinversetzt, den Gott eigentlich mit den Menschen auch haben wollte. In den Stand, wo wir eine neue Identität haben, in den Stand, wo Gott mit uns auch Gemeinschaft haben kann. Gott segne uns. Amen.